NDR 90,3 Podcast. Das Hamburger Hafenkonzert.
Herzlich willkommen zur 3543. Sendung. Und heute gehen wir auf Zeitreise, 150 Jahre zurück. 1872 wird in Norwegen Roald Amundsen geboren. Der Mann, der später als erster am Südpol steht und als einer der ersten den Nordpol erreicht. Wer war dieser Mann? Warum faszinieren seine Leistungen noch heute? Darum geht es im Hamburger Hafenkonzert. Am Mikrofon ist Dietrich Lehmann. Moin.
Wir sind Hamburg.
Roald Amundsen ist noch nicht einmal 40 Jahre alt, als er Geschichte schreibt. Am 15. Dezember 1911 steht er als erster Mensch am Südpol. Amundsen hat das legendäre Rennen zum Südpol gewonnen, gegen alle Widerstände, aber vor allem gegen seinen Konkurrenten Robert Falcon Scott.
Um 3 Uhr nachmittags ertönte ein gleichzeitiges Halt von allen Schlittenlenkern. Sie hatten ihre Messräder fleißig untersucht und nun standen alle auf der ausgerechneten Entfernung auf unserem Pol nach dem Besteck. Das Ziel war erreicht und die Reise zu Ende.
Ein Auszug aus dem Hörbuch Wettlauf zum Pol, erschienen im Audiobuchverlag. Zwiespältige Gefühle machen sich breit bei Amundsen und auch eine Lehre.
Ich kann nicht sagen, obgleich ich weiß, dass es eine viel großartigere Wirkung hätte, dass ich da vor dem Ziel meines Lebens stand. Dies wäre doch etwas zu sehr übertrieben. Ich will lieber aufrichtig sein und gerade heraus erklären, dass wohl noch nie ein Mensch in so völligem Gegensatz zu dem Ziel seines Lebens stand wie ich bei dieser Gelegenheit. Die Gegend um den Nordpol, ach ja, zum Kuckuck, der Nordpol selbst, hatte es mir von Kindesbeinen an angetan. Und nun befand ich mich am Südpol. Kann man sich etwas Entgegengesetzteres denken?
Es hat Jahre der Vorbereitung bedurft. Jahre, in denen Geld eingesammelt werden musste, in denen ein passendes Schiff, eine passende Besatzung gefunden werden musste. Roald Amundsen wollte eigentlich der erste Mensch am Nordpol sein. Nur dafür hatten ihm der norwegische König und sein Mentor Fridtjof Nansen Unterstützung zugesagt. Nansen hatte ihm sogar die Fram als Expeditionsschiff überlassen. Als Amundsen aber davon erfährt, dass Frederick Cook und Robert Peary mit ihren Expeditionen zum Nordpol erfolgreich gewesen sein sollen, wendet er sich heimlich nach Süden. Nach einem Sommer Vorbereitung und einem Winter auf dem Eis in einer Hütte, Framheim genannt, macht sich Amundsen mit einer kleinen Truppe und vielen Schlittenhunden auf den Weg zum Pol. Seine Erlebnisse fasst er später in einem Buch zusammen. Die Eroberung des Südpols, heißt es.
Endlich. Am 20. Oktober 1911 konnten wir aufbrechen. Das Wetter war in den letzten Tagen nicht sehr zuverlässig gewesen. Bald windig, bald still, bald regnerisch, bald hell und klar. Kurzum, richtiges Aprilwetter. Auch an diesem Tag war es nicht beständig, unsichtig und neblig bis zum Morgen. Es sah also nicht vielversprechend aus. Um 9:30 Uhr kam doch schließlich ein leichter Wind dahergezogen und gleichzeitig hellte sich der Himmel auf. Nun brauchte ich nicht lange nach der Ansicht der Begleiter zu forschen. Was meint ihr? Sollen wir aufbrechen? Ja, natürlich, ziehen wir los. Alle, ohne Ausnahme, waren dieser Meinung. In größter Eile wurden die Hunde eingeschirrt und mit einem kurzen Gruß, wie wenn man morgen auf Wiedersehen sagen würde, ging's von dannen.
Amundsen erreicht den Südpol einen Monat früher als sein Konkurrent Scott. Der Brite hat auf Motorschlitten, Ponys und kaum auf Schlittenhunde gesetzt. Ein fataler Fehler. Dennoch hat Amundsen ständig Sorge, dass sein Konkurrent vor ihm am Pol ist.
Hansens Hals war doppelt so lang als an den anderen Tagen. So sehr drehte und reckte er ihn, um womöglich einige Millimeter weiter voraussehen zu können. Ich hatte ihn vor dem Abmarsch gebeten, sich ordentlich umzuschauen. Und diesen Auftrag führte er nach Kräften aus. Aber wie sehr er auch guckte und guckte, er sah doch nichts als die unendliche, gleichmäßige Ebene ringsumher.
Scott erreicht mit seinen Männern am 18. Januar 1912 den Südpol und trifft da auf die norwegischen Fahnen und Briefe, die Amundsen für ihn hinterlassen hat. Scott und seine Männer sind ausgezehrt und leiden an Erfrierungen. Auf dem Rückweg verpassen sie extra angelegte Depots. Der letzte Tagebucheintrag von Scott stammt vom 29. März 1912 und wird ein halbes Jahr später zusammen mit den Leichen der Expeditionsteilnehmer im Eis gefunden.
Ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie auf Besserung hoffen können. Aber wir werden bis zum Ende aushalten. Freilich werden wir schwächer und der Tod kann nicht mehr fern sein. Es ist ein Jammer, aber ich glaube nicht, dass ich noch weiter schreiben kann. Robert Scott. Letzte Eintragung. Um Gottes Willen, sorgt für unsere Hinterbliebenen.
Das Hamburger Hafenkonzert über Roald Amundsen, der vor 150 Jahren das Licht der Welt erblickt hat.
Polarforscher werden nicht als solche geboren, sondern sind wie alle Menschen Kinder ihrer Zeit, die von Familientraditionen, Erziehung und äußeren Einflüssen geprägt werden.
Das schreibt Cornelia Lüdicke in ihrem Buch Amundsen, ein biografisches Porträt. Lüdicke hat lange Zeit als Professorin an der Uni Hamburg gelehrt und das Leben des Polarforschers Amundsen erforscht.
Man muss sich das so vorstellen. Amundsens Vater war Kapitän, war zwar dann später im Ministerium in Oslo tätig, aber er war viel unterwegs und selten zu Hause. Amundsen selber war der jüngste von vier Jungen. Und seine Mutter kam eigentlich schon aus einer etwas gehobeneren Schicht und sie wollte eigentlich von diesem Kapitänsfrauendasein wegkommen und hat ihren Mann, wie gesagt, überredet, ins Ministerium einzutreten. Und sie wollte, dass einer ihrer Söhne Mediziner wird.
Weil aber alle anderen Söhne schon zur See gegangen waren oder Geschäftsleute wurden, bleibt nur noch der jüngste Sohn Roald, der den Wunsch der Mutter erfüllen konnte. Dem stand aber so gar nicht der Sinn nach einer Karriere als Mediziner.
Als kleiner Junge hat er Bücher über die Expedition von Franklin gelesen. Eine Expedition, die von Land aus die Nordwestpassage suchen sollte und dann die große Expedition, die dann in der kanadischen Arktis gescheitert ist. Und dieses ungelöste Problem wollte er lösen und vor allem, er wollte auch diese Leiden, die Franklin durchgemacht hat, erleben, um dann hernach vielleicht wie ein Nansen auch als glorreicher Held nach Hause zu kehren und dann bejubelt zu werden.
Fridtjof Nansen, der große norwegische Polarforscher, durchquert 1889 Grönland auf Skiern. Im gleichen Jahr trainiert auch Roald Amundsen als 16- bzw. 17-Jähriger für seine Expeditionen, die so gar nicht zum Berufswunsch der Mutter passen.
Mit Schulfreunden unternimmt er in den Bergen lange Skitouren, schläft nachts auch im Winter bei offenem Fenster. Als Nansen von seiner Grönland-Expedition nach Christiania, dem heutigen Oslo, zurückkehrt, steht Roald Amundsen an der Pier und jubelt seinem Idol zu. Statt sich, wie von der Mutter gewünscht, um das Medizinstudium zu kümmern, versinkt Amundsen in Berichten über Polarexpeditionen.
Als seine Mutter stirbt, fühlt er sich nicht mehr deren Berufswunsch verpflichtet und gibt sich vollständig dem Wunsch hin, Entdecker zu werden. Dazu gehört auch, dass er durch die USA und Europa reist und sich Wissen aneignet. Im September des Jahres 1900 etwa ist er an der Deutschen Seewarte in Hamburg, um Magnetismus zu studieren. Kein geringerer als Professor Georg von Neumeier wird sein Fürsprecher. Amundsen schreibt in einem Brief nach Hause:
Professor Neumeier gilt als höchste Autorität auf dem Gebiet des Erdmagnetismus. Daher könnte es mir vielleicht einmal von Nutzen sein, bei ihm persönlich studiert zu haben.
Eine der wichtigsten Erkenntnisse für Amundsen als angehenden Polarforscher ist, der Expeditionsleiter muss auch Kapitän sein, Seemann sein, um Erfolg zu haben. Ein Problem dabei, Amundsen ist extrem kurzsichtig, trägt aber nie eine Brille, da das nicht zu seinem Bild eines Polarforschers passt, so Cornelia Lüdicke.
Wenn man jetzt sieht, wie er seine erste Expedition mit dem Schiff Gjöa die Nordwestpassage durchgeführt hat und den Bericht genau liest, da denkt man, dass er doch einige Fehler gemacht hat, die aber wohl auch seiner Kurzsichtigkeit zuzuschreiben sind. Da gab es eine ganz brenzliche Situation, dass sie auf Grund gelaufen sind, weil Amundsen dachte, die Untiefe, die zieht sich mehr zur einen Seite der Insel hin und er hat so gesehen, grob gesehen, dass auf der anderen Seite es günstiger ist zu fahren und hat aber da das wirklich mit seinen Augen nicht gesehen, dass er da auf eine Untiefe dann aufsetzt. Und das war unglücklicherweise bei Flut und nicht bei Ebbe. Also sie konnten nicht davon ausgehen, dass genügend Wasser unter den Kiel kommt, um das Schiff zu heben.
Die Expedition mit der Gjöa von 1903 bis 1906 zur Nordwestpassage ist die erste eigene, die Amundsen organisiert. Vorher hat er aber schon Erfahrungen gesammelt mit einer Antarktis-Expedition des Belgiers Adrian de Gerlache. Amundsen ist als zweiter Offizier an Bord der Belgica, freundet sich mit dem amerikanischen Bordarzt Frederick Cook an, der als einziger echte Erfahrungen in Polarregionen hat. Ausgerechnet Cook ist es, der schließlich 1908 behauptet, als erster am Nordpol gewesen zu sein. Der Grund, warum sich Roald Amundsen mit der Fram schließlich dem Südpol zuwendet, so Biografin Cornelia Lüdecke.
Er hatte immer sein Ziel vor Augen. Und das Ziel letztendlich war, sensationelle Dinge in Polargebieten zu erreichen, um dann hernach wieder mit Vorträgen und Buchveröffentlichungen so viel Geld zu verdienen, dass er letztendlich die alten Schulden bezahlen kann, die durch die Expeditionsvorbereitung und Durchführung entstanden sind, um dann auch möglichst Geld zu haben, wieder um neue Expeditionen durchzuführen. Auf gut Deutsch, denn was anderes als Polarfahrer, Forscher hat er ja nicht gelernt. Und er musste sich ja sozusagen mit sensationellen Ergebnissen und den Einkünften dadurch am Leben halten.
Sie kamen genau zum rechten Zeitpunkt und verkündeten aller Welt, wozu Norweger imstande sind. So gratulierte kein Geringerer als Fridtjof Nansen seinem Landsmann Roald Amundsen, als der 1906 als erster die Nordwestpassage durchquert hat, also die Route vom Atlantik im Norden Kanadas bis zum Pazifik. Bei seiner Rückkehr nach Norwegen ist Amundsen endgültig ein anerkannter Mann. Er darf sogar die offizielle Ansprache zum norwegischen Nationalfeiertag halten, bringt es zu etwas Vermögen, kauft sich ein Haus am Oslofjord. Ausruhen will er sich aber nicht, er reist durch Europa, hält Vorträge. Wieder in Hamburg ist er auch im Tierpark Hagenbeck und ist fasziniert von den Eisbären dort. Könnten diese vielleicht bei einer der nächsten Expeditionen nützlich sein? Amundsen schreibt:
Ich habe nie daran geglaubt, dass sich dieser Gedanke in die Praxis umsetzen ließe, bis ich Hagenbecks Tierpark in Hamburg aufsuchte und dort das wahre Wunder an Dressur sah, das er vollbracht hat. Hagenbeck ist geradezu ein Wissenschaftler auf seinem Gebiet.
Wohin aber soll die nächste Expedition gehen?
Wenn ich mein Prestige als Entdecker aufrechterhalten wollte, musste ich schnell irgendeinen anderen aufsehenerregenden Erfolg erzielen,
schreibt Amundsen in seiner Autobiografie. Die Idee, das vollenden, was dem noch viel berühmteren Norweger Fridtjof Nansen nicht gelungen ist, nämlich mit Hilfe des Segelschiffs Fram den Nordpol zu erreichen. Nansen ist da schon Professor, war Botschafter in London und wird mehr und mehr zum Ziehvater von Roald Amundsen. Schließlich überlässt er ihm die Fram, mit der er selbst in der Nordpolregion eingeschlossen war. Die Fram, ein Schiff wie kein zweites, sagt der Expeditionsleiter Arvid Fuchs.
Ja, das ist für damalige Verhältnisse ein sehr innovatives Projekt gewesen. Es ging darum, dass erstmals ein Schiff gebaut wurde, das diesem enormen Eisdruck standhalten kann. Und Nansen hat gesagt, also mit den Baumaterialien, die uns zur Verfügung stehen, können wir nicht einfach ein Schiff bauen, was immer dickere Bordwände kriegt und einfach immer dickere Spanten. Das geht nicht, sondern wir brauchen eine intelligente Lösung. Und die sah seiner Meinung nach so aus, das Schiff muss diesem Druck ausweichen können. Also nicht einfach sich hinstellen, das Schiff, und sagen, also das muss diesem Eisdruck standhalten, was nicht funktioniert hätte, sondern es muss einfach ausweichen. Und dadurch kam eben diese bauchige Form und das hat funktioniert.
Statt zum Nordpol geht es aber zum Südpol. Amundsens Reise dorthin, das ist auch die Geschichte eines riesigen Coups, die mit einer Täuschung begann. Warum? Dazu gleich mehr hier im Hamburger Hafenkonzert. Roald Amundsen. Als der erste Mensch am Südpol sollte er in die Geschichtsbücher eingehen. Ganz so, wie er es wollte. Bei genauerem Hinsehen auf sein Leben aber wird klar, ohne Unterstützer wäre all das nicht möglich gewesen. Da sind zum einen die Geldgeber, zum anderen sein Bruder Leon Amundsen. Bei der Südpol-Expedition war er für Sekretariat und Geschäftsführung verantwortlich, quasi als 20. Expeditionsmitglied zu Hause in Norwegen. Leon unterstützt Roald Amundsen auch bei der plötzlichen Planänderung, statt Richtung Norden nach Süden zum Südpol zu fahren. Ein regelrechter Coup, fast schon ein Krimi, weiß Petra Volkwarzen.
Eine Geheimaktion, Vorbereitungen im Verborgenen. Im Sommer 1910 hat Roald Amundsen einen neuen Plan. Nicht nach Norden, sondern zum Südpol soll die neue Expedition gehen. Davon aber darf die Welt zunächst noch nichts wissen.
Ruhig und in aller Stille musste alles vorbereitet werden,
schreibt Roald Amundsen später in seinem Buch Die Eroberung des Südpols.
Der einzige Eingeweihte, auf dessen unverbrüchliche Schweigen ich mich blindlings verlassen konnte, war mein Bruder Leonard.
Im sensiblen Winter 1909 auf 1910 schreibt der Norweger Thor Boman Larsen in seiner Biografie über Amundsen, verhält sich Roald Amundsen möglichst unauffällig. Heimlich organisiert er neue Ausrüstung. darunter das Fertighaus, das später in der Antarktis unter dem Namen Framheim als Basisstation dient. Und besonders wichtig, die Hunde. 90 Rüden und 10 Hündinnen, mit allem Zubehör zum richtigen Zeitpunkt nach Christiania zu bringen. Auch neue Expeditionsteilnehmer werden rekrutiert.
30. Juli 1910.
Noch liegt die Fram in Kristiansand, dem heutigen Oslo. Bei einer Versammlung werden die Offiziere der Fram in das Geheimnis eingeweiht und müssen ein von Roald Amundsen aufgesetztes Dokument unterzeichnen, ein Schweigegelübde.
Hiermit erklären wir auf Ehre und Gewissen, dass wir weder schriftlich noch mündlich noch durch Andeutungen etwas von dem verlauten lassen, was bei dieser Versammlung besprochen wird.
6. September 1910.
Die Fram liegt mittlerweile vor Madeira vor Anker. Es lag, schreibt Biograf Thor Boman-Larsen, ein Nebel der Verschwiegenheit über dem breiten, vollbeladenen Polarschiff. Roalds Bruder Leon ist mit dem Dampfer von Hamburg aus nach Madeira angereist. Er hat die letzten Briefe aus der Heimat dabei, die die Besatzung für die nächsten anderthalb Jahre erhalten wird.
9. September 1910.
Auf der Fram wird klar Schiff gemacht zum Auslaufen. Unter Deck schreibt einer der Expeditionsteilnehmer, Hjalmar Johansen, noch einen Abschiedsbrief an seine Frau Hilda.
Tausend Dank für die Briefe. Ich werde sie eingehend lesen, wenn ich wieder auf See bin.
Während er den Brief schreibt, muss er nach oben an Deck. Als er zurückkommt, setzt er den Brief fort. Erkennbar perplex von dem, was er gerade erfahren hat.
Nein, du meine Güte, was für eine Überraschung. Und das innerhalb einer Viertelstunde. Wir gehen nicht zum Nordpol, wir gehen zum Südpol. Amundsen hat alle Männer zusammengetrommelt und verkündet, dass sich sein Plan seit letztem September mächtig verändert hatte. Er sagt, er könne uns nicht zwingen, dabei zu sein, wollte aber jeden Einzelnen fragen, ob er mitkommen will. Alle sagten ja.
Nachdem alle an Bord ihren Briefen die sensationelle Neuigkeit hinzugefügt haben, verabschiedet sich Leon Amundsen und wird an Land gerudert. Die Fram läuft aus.
Mein Bruder hatte es übernommen, die Nachricht, wohin wir unterwegs waren, zu überbringen. Ich habe ihn keineswegs darum beneidet,
schreibt Roald Amundsen in einem späteren Bericht. Zu Hause in Norwegen sollen als erstes zwei Briefe überbracht werden. Einer an den norwegischen König, der andere an Fridtjof Nansen. Roald Amundsen ist es besonders wichtig, dass
beide die Nachricht im gleichen Augenblick erhalten.
Der Brief an Nansen, kommentiert Biograf Thor Boman-Larsen, ist auf Knien rutschend verfasst. Amundsen schreibt:
Viele Male war ich bereits auf dem Weg zu Ihnen, um Ihnen alles anzuvertrauen. Doch jedes Mal habe ich wegen meiner Befürchtungen, Sie könnten mich zurückhalten, wieder kehrt gemacht.
Am gleichen Tag, an dem die Briefe zugestellt werden, informiert Leon auch die Presse der Hauptstadt. Im Hotel Continental verliest er eine Erklärung seines Bruders. Amundsens Botschaft an das norwegische Volk erscheint am 2. Oktober 1910 auf den Titelseiten der Hauptstadtzeitungen.
3. Oktober 1910.
An diesem Tag bringt Leon Amundsen die Briefe der Expeditionsteilnehmer zur Post, die er von Madeira mitgebracht hat. Unverschickt zeitgleich ein Telegramm an den Konkurrenten seines Bruders, Robert Scott.
Captain Scott, Terra Nova, Christchurch, New Zealand. Back inform you, Fram proceeding Antarctic.
Roald Amundsen und seine Crew sind zu diesem Zeitpunkt schon mehr als 3 Wochen unterwegs.
Die Biografie Amundsen, Bezwinger beider Pole von Thor Boman-Larsen, ist in deutscher Übersetzung im Mare Verlag erschienen. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Nach dem gewonnenen Wettlauf zum Südpol ist Amundsen ein gefragter Redner, hält rund um den Globus Vorträge und beginnt fliegen zu lernen, macht als erster norwegischer Zivilist einen Pilotenschein. Der Erste Weltkrieg durchkreuzt Pläne für weitere Expeditionen. Stattdessen verlegt er sich aufs Geldverdienen. Mit Schiffsbeteiligungen macht er im Ersten Weltkrieg ein kleines Vermögen. Das erlaubt es ihm schließlich, ein eigenes Expeditionsschiff in Auftrag zu geben, die Maud, gebaut nach dem Vorbild der Fram. Das Ziel erneut, wie es auch Nansen geplant hatte, im Eis einfrieren und über den Nordpol treiben. 1918 startet Amundsen, gerät aber schon nach wenigen Wochen in so dichtes Packeis, dass er vor Sibirien überwintern muss. Der Anfang einer Pechsträhne. Amundsen bricht sich den Arm, als er eine seiner Hündinnen trägt, liegt tagelang im Bett. und erleidet schließlich unter Deck bei der Arbeit in seinem Observatorium eine Kohlenmonoxidvergiftung. In seiner Biografie schreibt er später:
Es dauerte mehrere Tage, ehe das heftige Herzklopfen aufhörte. Es dauerte Monate, ehe ich mich anstrengen konnte, ohne mein Herz zu spüren. Und Jahre, ehe ich mich von den Folgen ganz erholt hatte.
Absehbar ist schon jetzt, dass das eigentliche Ziel, nämlich in der Eisdrift den Nordpol zu erreichen, nicht mehr möglich ist. Deshalb geht es weiter nach Osten, durch die Nordostpassage von der sibirischen Küste bis nach Alaska. Die Maud erreicht schließlich 1925 Seattle. Amundsen ist inzwischen in Zahlungsschwierigkeiten. Das Schiff wird beschlagnahmt und später als schwimmende Telegrafenstation verwendet, versinkt schließlich zum großen Teil im Meer. 100 Jahre nach Beginn der Reise kehrt das Wrack der Maud zurück nach Norwegen. Ein bewegender Moment für viele Norweger.
Die Maud ist Amundsen in vielerlei Hinsicht. Auch er ist verschwunden, aber jetzt kehrt er mit ihr nach Hause zurück.
Das Schiff soll behutsam restauriert und Teil einer neuen Ausstellung in der Nähe von Oslo werden. Roald Amundsen. Viele Bücher und Filme erinnern heute noch an ihn. Genau wie das Fram-Museum in Oslo. Und auch Schiffe sind nach dem norwegischen Entdecker benannt. MS Roald Amundsen heißt ein Schiff der norwegischen Hurtigruten-Reederei. Ein Hybridschiff, Baujahr 2019, speziell gebaut für die Polargebiete. Und dann gibt es noch die Brig Roald Amundsen, ein Segelschulschiff in der Tradition der Windjammer. Petra Volkwarzen war in Eckernförde an Bord.
Trainingstag für die Stammcrew. Im Hafen von Eckernförde liegt die Brig Roald Amundsen am Kai. Gerade läuft eine Sicherheitsübung, Einstieg in die Rettungsinsel.
Eine Übungsinsel ist ausgebracht. Die Insel wird auch entsprechend bestückt mit Getränken, mit Essen, mit Seenotsignalen, also wie man es im wirklichen Leben auch machen würde. Die Crew, die da einsteigt, hat Überlebensanzüge an, sodass sie tatsächlich auf dem Atlantik, wie wir jetzt im Szenario gerade sind, tatsächlich die Chance hätte, durchaus in der Insel mehrere Tage zu überleben.
Solche wasserdichten Anzüge hätte Roald Amundsen für seine Expeditionen früher sicher auch gut gebrauchen können. Leben lernen auf Segelschiffen heißt der Verein, dem das Schiff gehört. Die Vereinsvorsitzende Birgit Lüse erzählt, wie der heutige Zweimaster zu seinem Namen gekommen ist. Das erste Schiffsleben begann 1952 in der damaligen DDR.
Es war ursprünglich ein Fischlogger und dann wurde es umgebaut zu einem Versorgungsschiff der NVA.
Nach der Wende entsteht die Idee, aus dem ausgemusterten Rumpf ein Segelschulschiff zu machen.
Und dann haben sie nicht nur ein Schiff, sondern drei umgebaut und gebaut und haben die alle drei nach großen Expeditionsforschern, und die ja auch mit Segelschiffen unterwegs waren, benannt, nämlich uns, Roald Amundsen. Zeitgleich gab es dann noch die Nobile und auch die Fridtjof Nansen.
Alle drei Schiffe segeln bis heute und treffen sich hin und wieder auf der Ostsee. Die Roald Amundsen als größtes der drei Schiffe ist sogar weltweit unterwegs.
Also wir sind regelmäßig auf den Kanarischen Inseln oder Kapverdischen Inseln. Überqueren den Atlantik, sind Karibik oder unsere größte Reise in den Westen war auf die Great Lakes oder die großen Seen.
Birgit Lüse ist seit 1997 im Verein dabei. Damals wollte sie Urlaub machen und wurde über einen Artikel in der Taz auf die Roald Amundsen aufmerksam. Zu dem Mann, nach dem das Schiff benannt ist, fällt ihr natürlich etwas ein.
Dass es ihm gelungen ist, als erster den Südpol zu erreichen, aber noch viel mehr eigentlich auch diese Rettungsaktion, die er dann mit Umberto Nobile gemacht hat, den zu finden, der ja mit seinem Luftschiff abgestürzt war.
Vor einigen Jahren hat der Verein zwei wertvolle Erinnerungsstücke an Roald Amundsen geschenkt bekommen.
Dann kam irgendwann ein älteres Ehepaar und sagte, dass der Urgroßvater mit Roald Amundsen auf Nordpol-Expedition gewesen ist. Und damals hätte sein Großvater Postkarten geschickt, die Roald Amundsen unterschrieben hätte. Und die hätte er im Original und die hat er uns geschenkt.
Die Originalpostkarten lagern sicher im Safe. Kopien der Postkarten hängen unter Deck in der Messe eingerahmt an der Wand.
Der vorgedruckte Text ist: Diese Karte wird von Fram über das Polarmeer befördert und danach den Absender per Post zugesandt. Das steht da in vier Sprachen.
Und dann hat Roald Amundsen unterschrieben.
In der Messe wird nach dem Mittagessen gerade noch das Besteck wegsortiert. Der Raum mit Tischen und Bänken ist sozusagen die gute Stube an Bord. Im Bücherregal, aus dem die Bücher auch bei Seegang nicht herausfallen können, steht unter anderem die Chronik des Schiffes. Natürlich auch mit einem Kapitel über den Namensgeber.
Unser Schiff trägt den Namen des berühmten norwegischen Polarforschers Roald Amundsen. Schon als Kind träumte er von Fahrten über das Meer und Polarexpeditionen.
Jana Ross aus Hamburg ist 2011 ihren ersten Turn auf der Roald Amundsen gefahren. Mittlerweile gehört sie als sogenannter Topsgast zur Stammcrew.
Als Topsgast, wir sind ja in drei Wachen eingeteilt und da leitet man eine Wache an Deck, führt die Kommandos aus, die man vom Steuermann kriegt für die Halse und koordiniert die Mannschaft an Deck.
Beim Segeln auf dem Schiff, findet Jana Ross, gibt es für die Crew jedes Mal wieder viel zu entdecken. Zwar keine bisher unbekannten Polargebiete, aber dafür...
Wie man miteinander klarkommt auf engem Raum. Das komplette Rig, das Fahren funktioniert nur, wenn alle Hand in Hand zusammenarbeiten. Es werden viele Menschen gebraucht und Alleingänger gibt es hier nicht. Hier muss jeder zusammenarbeiten. Das gibt es zu entdecken.
Thorsten Thede hat vor gut 25 Jahren als Trainee angefangen und sich gleich ins Schiff und ins Segeln damit verliebt.
Ja, also ich weiß noch, das muss mein zweiter Turn gewesen sein. Da waren wir ja auch in der Kieler Bucht unterwegs. Ich hatte ja noch nicht viel Ahnung und wir sind nachts durchgesegelt. Schöner Sternenhimmel. Ich stand am Ruder. Ich bin dann schön am Wind gesegelt, wie es so schön heißt, mit dem großen Schiff. Gleite dann über die schöne Ostsee im Mondschein. Ja, das war schon besonders.
Heute ist Thorsten Thede einer der Kapitäne der Roald Amundsen. Im Vergleich zu Amundsens Polarexpeditionen, sagt er, ist das Leben an Bord des Segelschulschiffs natürlich deutlich weniger hart. Trotzdem findet auch er, dass man hier auf diesem Schiff eine Menge entdecken kann.
Die Faszination, mit so einem Rahsegler unterwegs zu sein. Und dann entdeckt man, glaube ich, auch durchaus was über sich selbst. Mit wildfremden Menschen auf sehr engem Raum zusammen zu wohnen, zu arbeiten, das ist auch was man hier jedes Mal neu lernt.
Für diesen Winter steht eine Premiere auf dem Turnplan. Die erste Atlantiküberquerung auf einem Rahsegler mit einer reinen Frauencrew. Mit ihrem Segelschulschiff sorgt die Crew der Roald Amundsen mit dafür, dass der Name des Polarforschers in Erinnerung bleibt. Vielleicht bei der nächsten Begegnung auf der Ostsee auch wieder mit diesem Funkspruch von Schiff zu Schiff.
Fridtjof Nansen, hier ist die Roald Amundsen.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3, heute auf den Spuren von Roald Amundsen. In dieser Sendung waren wir mit ihm am Nordpol und am Südpol, haben seinen Weg von früher Jugend an nachgezeichnet. Aber was war das eigentlich für ein Typ? Wie war er vom Charakter her, als Mensch? Was hat ihn angetrieben? Petra Volkwarzen.
Amundsen, Bezwinger beider Pole. So heißt die Biografie des Norwegers Thor Boman Larsen, aus der wir in dieser Sendung schon zitiert haben. Ohne falsche Ehrfurcht, heißt es im Klappentext des Mare Verlags, zeigt Boman Larsen die vielen Gesichter des gefeierten Entdeckers. Der, Zitat, nicht nur Held und Idol, sondern auch ein kaltschnäuziger Lügner, ein skrupelloser Geschäftsmann und nicht zuletzt ein brillanter Vermarkter seiner selbst war. Für sein Buch hat der Norweger viele Dokumente, auch Briefe einsehen können, darunter auch bisher unveröffentlichte. Boman Larsen beschreibt unter anderem, was sich über Roald Amundsens Umgang mit seinen Mitarbeitern sagen lässt. 1910 auf der Basisstation Framheim in der Antarktis. Einer der Expeditionsteilnehmer, Sverre Hassel, ist erst seit kurzem dabei. Fühlt sich, so Boman Larsen, von seinem Chef oft schief angesehen. In seinem Tagebuch vergleicht Hassel die Eigenschaften seines obersten Chefs mit denen des Skippers der Fram, Sverdrup.
Herr A. scheint nicht die Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung zu besitzen, die zum Beispiel zwei der besten Eigenschaften Sverdrups ausmachten.
Hassel, schreibt Boman Larsen, nahm sehr früh eine kühle, distanzierte und sehr überlegte Haltung gegen seinen neuen Chef ein. Immer wieder kommt es zwischen den beiden zu Zusammenstößen und anschließendem feindseligen Schweigen. An einer Stelle in seinem Tagebuch nennt Hassel seinen Chef Amundsen einen krakeligen Mann und schreibt weiter:
Man konnte schließlich glauben, der Mann hätte eine Schraube locker. Er selbst hat es in letzter Zeit mehrfach regelrecht darauf angelegt, Streit vom Zaun zu brechen. Ein höchst merkwürdiger Standpunkt für einen Chef und Führer, für den Frieden und ein gutes Verhältnis in der Zeltgemeinschaft eigentlich die Hauptsache sein sollten.
Unberechenbarkeit, Stimmungsumschwünge und eine ewige Rastlosigkeit. So beschreibt der Amundsen-Biograf die Eigenschaften Amundsens als Chef. Auch schon früher hatten Expeditionsteilnehmer über das oft schwierige Verhältnis zu Amundsen geschrieben. Gustav Wieck etwa bemerkt, dass Amundsen lieber hintenrum agiert, als direkt zu kommunizieren.
Er holt sich Informationen dort, wo es ihm passt. Das ist die Art des Chefs. Nie wendet er sich direkt an den Betreffenden, sondern geht Umwege. Mich hat er im Herbst einmal ausgefragt, aber das tut er sicher nicht noch einmal, denn ich habe ihn schlichtweg an den Betroffenen verwiesen.
Auffällig ist auch, dass Roald Amundsen bei seinen Expeditionen nie länger an Bord der Polarschiffe geblieben ist als unbedingt notwendig. So auch nach der Südpol-Expedition 1912. Am 20. März, schreibt Bohmann Larsen, kam der Chef an Bord und nahm eilig Abschied von seiner Mannschaft. Amundsen bucht sich für die Passage nach Buenos Aires auf dem Schiff SS Remuera ein, inkognito mit falschem Bart und falscher Brille. Die Fram, die nach Südamerika segelt, kommt 5 Tage nach ihm in Buenos Aires an. Auch mit der Frage, was Amundsen auf seinen Expeditionen angetrieben hat, beschäftigt sich der Biograf Bohmann Larsen. Seiner Meinung nach war Amundsen weniger an der Wissenschaft interessiert. Am Ende seiner Biografie resümiert Thor Bohmann Larsen: Amundsens Ziel war es nicht, die Welt zu entdecken. Die Welt sollte ihn entdecken.
Für die Norweger ist Roald Amundsen einer ihrer, wenn nicht gar der Nationalheld. Briefmarken, Münzen, jede Menge Bücher und na klar, es gibt auch viele Museen, die die Geschichte seiner Polarreisen zeigen. Kleine Museen, wie zum Beispiel das Amundsen-Haus in Ny-Ålesund auf Spitzbergen oder sein Geburtshaus in Fredrikstad. Museen, in denen es nicht nur, aber zum Großteil um Amundsen geht, wie zum Beispiel das Polarmuseum in Tromsø. Und dann gibt's ein Haus, wie meine Kollegin Anja Gregoland meint, das ist vielleicht das Persönlichste. Das Haus, in dem Roald Amundsen die letzten 20 Jahre seines Lebens gewohnt hat. Anja, du hast es dir angesehen. Warum bist du eigentlich so angetan davon?
Naja, weil man hier so das Gefühl hat, Amundsen selbst könnte einem die Tür öffnen. Oder man findet ihn hinten auf der Terrasse mit dem Blick auf den Bunnefjord. Es ist so ein kleines, zweigeschossiges Haus, das einfach weitgehend so erhalten ist, wie Amundsen es 1928 verlassen hat, als er aufbrach, um Nobile zu suchen. Man fühlt sich da irgendwie sofort in ein anderes Jahrhundert versetzt.
Bunnefjord, ich habe mal nachgeschaut, das ist so ein bisschen südlich von Oslo, oder?
Ja, ganz genau, 20 Kilometer. Also wer als Tourist da heute kommt, der fährt am besten über die E6 bis zum Örtchen Zwartsko und von dort in den Roald Amundsen weiter. Hieß natürlich damals noch nicht so, aber da steht jetzt diese kleine weißgraue Villa, die 1865 im sogenannten Schweizer Stil erbaut wurde. Amundsen hat Haus und Grundstück 1908 gekauft, hat es dann ein bisschen umbauen lassen, aber dann ging es ja schon bald los, da war er auf der Fram-Expedition und als er dann 1912 zurückkam, da wurde dann ein bisschen größer umgebaut und dann hat man einen anderen Eingangsbereich gestaltet, einen kleinen Vorbau, im ersten Stock wurde das Schlafzimmer quasi geteilt in Ankleide und Schlafzimmer und da ließ Amundsen dann 2 Bullaugen von der Fregatte Kong Sverre einbauen.
Das ist auch mal eine Idee, wenn man mal ein bisschen umbauen will. Aber nochmal kurz zurück, wenn man dann ins Haus reingeht, wie ist so der erste Eindruck?
Ich sag mal, da riecht es, wie es in alten Häusern nun mal so riecht, nach alten Kisten, alten Büchern. Im Flur liegt ein Schlitten und im Wohnzimmer dicke Teppiche und eine große, ziemlich strapazierte, durchgesessene Sofagarnitur. Sessel und Sofa stammen übrigens aus dem Elternhaus von Amundsen. Ebenso eine große Uhr und das Klavier. Das Klavier ist weit gereist, das war übrigens nämlich auch schon an Bord der Fram mit in der Antarktis, weil Musik an Bord war dem Polarforscher ja nun mal wirklich wichtig. An Bord der Maud gab es ja auch ein Grammophon und auch das steht im Wohnzimmer und fast klassisch im Wohnzimmer ein großes Gemälde über dem Sofa, eine Reproduktion der Nordwestpassage vom britischen Maler John Everett Millais.
Wie ist das eigentlich in dem Haus aufgeteilt? Unten Flur, Wohnzimmer, Toilette, Küche, so ganz klassisch?
Genau, also richtig klassisch, wobei man von der Küche jetzt nicht mehr so viel sehen kann wie zu Lebzeiten des Hausherrn, denn 1933 gab es hier einen Wasserschaden und es gibt nur noch alte Fotos und halt Berichte, zum Beispiel, dass Amundsen selbst ab und an in der Küche zugange war, insbesondere wenn eines seiner Leibgerichte auf dem Speiseplan stand, Moorhühner.
Moorhühner?
Ja, so heißt es, aber das Rezept ist leider nicht überliefert.
Du sagtest vorhin schon, im Flur steht ein Schlitten, auch von einer seiner Expeditionen?
Ja, von der Framreise und an der Wand ein paar Schneeschuhe, die Lincoln Ellsworth während der Norge-Expedition benutzte.
Klingt so ein bisschen wie von jeder Reise ein Andenken.
Ja, aber und das auch schon zu Lebzeiten. Also machen wir ja manchmal auch so, außer, ich muss sagen, ich habe keine ausgestopften Tiere zu Hause.
Amundsen wahrscheinlich schon, oder?
Mhm. Zum Beispiel Frithjof, einen ausgestopften Kanarienvogel auf dem Klavier. Frithjof, benannt, nicht weiter überraschend, nach Frithjof Nansen, war auch an Bord der Fram mit dabei, aber hat es nun mal leider nicht überlebt. Im Arbeitszimmer hockt Marie, das ist ein kleines Eisbärenjunges, das Amundsen während der Mordexpedition versuchte zu zähmen. Das klappte nicht, er erschoss Marie und sie wurde ausgestopft. Und es gibt auch noch einen kleinen ausgestopften Pinguin.
Stichwort Arbeitszimmer. Ich stelle mir da so vor, große See- und Landkarten, ein Schreibtisch, viele Bücher, Unterlagen. Denn da hat Amundsen doch auch seine Reisen geplant, über die Finanzierung gegrübelt.
Genau, eine riesige Antarktiskarte hängt da und ansonsten Schreibsachen, eine Briefwaage, das Telefon, der aufgeschlagene Tischkalender. Die Schublade steht halb offen, eben alles so, als sei Amundsen nur mal eben kurz rausgegangen. Vielleicht nach nebenan ins Ankleidezimmer, was übrigens eine herrlich geblümte Tapete hat, oder ins Bad. Und auch hier im Bad stehen noch Zahnbürste, Fläschchen Salben, Lutschtabletten. Oder vielleicht hat er sich ja auch nur mal kurz hingelegt. Auf dem Nachttisch im Schlafzimmer liegt noch eine alte Zeitschrift und ein Buch von Agatha Christie.
Das klingt alles ziemlich beeindruckend. Mal schauen, ob ich das bei meiner nächsten größeren Norwegen-Reise mal schaffe, da vorbeizuschauen und mal nachzustöbern.
Ja, du musst aber gar nicht so lange warten, denn einen kleinen, aber sehr guten Eindruck bekommt man auch digital. Die Museumsmacher haben die Corona-Zeit jetzt genutzt, als niemand rein durfte ins Amundsen-Haus und haben eine digitale Führung entwickelt. Also du kannst selbst virtuell durch die Räume laufen und bekommst zu vielen Dingen auch ganz ausführliche Erklärungen, wie zum Beispiel zu der riesengroßen Hausapotheke, die eigentlich als Reiseapotheke für die Fahrt auf der Mord geplant war, dann aber vergessen wurde. Also schau am besten selbst, es gibt zig Geschichten.
Ich habe gerade mal ein bisschen gegoogelt, www.mia.no und dann Roald Amundsen. Also man findet das im Internet, wenn man Amundsen-Haus eingibt. Beeindruckend. Vielen Dank, Anja.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3.
Eis, das ist zeitlebens das Ziel von Roald Amundsen und vieler anderer Polarforscher und Entdecker. Dazu zählt auch der Expeditionsleiter Arvid Fuchs, der 1989 der erste Mensch ist, der auf Skiern innerhalb eines Jahres Nord- und Südpol erreicht. 8 Jahrzehnte nach Amundsen. Zu sehen ist dabei nichts mehr am Südpol von der Expedition des Norwegers.
Das hängt einfach mit der Geländebeschaffenheit der Antarktis zusammen. Man befindet sich ja auf einer enorm dicken Eisdecke quasi und da schneit es nun jedes Jahr kräftig drauf und wie so ein Gletscher wandert diese Eisdecke zur Küste hin und die Position verändert sich und das sind Meter an Schnee und Eis, was da drauf gekommen ist. Also Spuren finden sich nicht mehr, aber man kennt die Position ja. Wir waren beispielsweise auch auf der Position, wo sein Kontrahent Scott gestorben ist, wo das letzte Camp gewesen ist, haben da auch angehalten, aber wohl wissend, dass dort nicht zu sehen war und auch das quasi das Grab dort nicht mehr auf dieser Position ist, weil es auch weitergewandert ist.
Roald Amundsen ist nach seiner Expedition mit der Mord und Anfang 50 eigentlich zu alt für Reisen per Schiff in die Arktis. Stattdessen kommt er wieder auf die Idee zurück, mit dem Flugzeug den Nordpol zu erreichen oder wenigstens zu überfliegen. 1924 findet er mit einem amerikanischen Millionärssohn einen Geldgeber, Lincoln Ellsworth. Ziel der Flugzeugexpedition war, Zitat,
so weit wie möglich in das unbekannte Gebiet zwischen Spitzbergen und dem Pol vorzudringen und herauszubekommen, was dort zu finden war, beziehungsweise was es nicht gab.
So Amundsen in seiner Biografie. Mit 2 Flugbooten startet die Expeditionsmannschaft. Sie muss aber zwischendurch wegen Problemen in Polnähe landen. 3 Wochen dauert es, wenigstens für eines der Flugboote eine Startpiste zu präparieren. In Norwegen glaubt man die Teilnehmer bereits verschollen, als die Männer schließlich doch zurückkehren. Kurz darauf startet Amundsen mit einem Luftschiff, bei dem unter anderem der Erbauer, der Italiener Umberto Nobile, an Bord ist. 3 Tage nach dem Abheben auf Spitzbergen erreichen die Männer Alaska. Amundsen ist damit vermutlich der Erste, der über den Nordpol geflogen ist. Heute kann der Nordpol zeitweise mit einem Schiff erreicht werden, weil das Eis dort immer mehr schmilzt, sagt Arvid Fuchs.
Also das Eis war ja auch so eine Art Schutzschild und wenn dieses Schutzschild verschwindet, dann hat man natürlich Zugang zu diesen Regionen. Das ist das eine, was vielleicht politisch und wirtschaftlich zum Tragen kommt, aber es kann nicht in unserem Interesse sein, dass dieses Eis weiter schwindet, weil es ist ja so eine Art Thermostat der Erde. Das heißt, die Temperatur wird stabilisiert über dieses Abstrahlungsvermögen des Eises und wenn das weg ist,
wird es halt immer wärmer mit Auswirkungen auf die ganze Welt und einem steigenden Meeresspiegel.
Daran ist zurzeit Amundsens nicht zu denken. Zu seiner letzten Reise bricht der Norweger 1928 auf. Und zwar, als der Italiener Umberto Nobile bei einer weiteren Expedition mit dem Luftschiff auf einer Eisscholle abstürzt. Amundsen entschließt sich zu einer Rettungsmission mit einem Flugzeug. Das Wrack ist bis heute nicht vollständig gefunden. Die Überreste werden in der Barentssee vermutet. In Norwegen herrscht Staatstrauer, als sich die Nachricht von Roald Amundsens Tod verbreitet. Die Trauerrede hält kein geringerer als sein Landsmann und Ziehvater Fridtjof Nansen.
Hast du die große weiße Stille gefühlt? Das Unbekannte gewagt? Unbetretene Pfade betreten? Weiße Kartenflecke gesehen? Hast du entbehrt, gehungert, gesiegt? Den Text gehört, den die Natur predigt? Die einfachen Dinge gesehen? Die wahren Dinge? Ja, die Weite und das Unbekannte. Der Glanz von Tat und Abenteuer am Meereshorizont, sie riefen immer nach ihm, unserem stolzen Freunde, bis sie ihn am Ende nahmen.
Das war sie, die 3543. Sendung des Hamburger Hafenkonzerts rund um den Entdecker und Polarforscher Roald Amundsen. In der kommenden Woche begrüßt sie hier meine Kollegin Kerstin von Stürmer. Und es geht um Santiano.
Wir werden niemals, niemals untergehen. Wir werden alle Stürme überstehen.
Die erfolgreichste deutsche Band des vergangenen Jahrzehnts. 6 Alben, 6-mal Nummer 1. Auch das aktuelle Album »Wenn die Kälte kommt« ist seit Wochen an der Spitze der Charts. Die aktuelle Tour war immer noch pandemiegeprägt, es gab einige Unterbrechungen und Konzertverschiebungen, aber die Bilanz ist alles in allem sehr positiv. Björn Both.
Unser Resümee fällt sehr, sehr dankbar aus, weil wir haben entgegen unserer Befürchtung und wie alle Kollegen auch, wir haben uns ja alle gefragt, was passieren wird, wenn wir wieder auf die Bühne gehen, wenn wir wieder losziehen können. Und da hat man natürlich irgendwie die schlimmsten Befürchtungen im Kopf und hat ja auch durch die Erfahrung anderer Künstler schon gehört, da sind viele Kartenrückläufer, Leute gehen nicht auf die Konzerte, da ist noch eine große Hemmschwelle. Auf all das haben wir uns ein bisschen eingestellt und wir wurden zum Glück eines Besseren belehrt und zwar überall. Hatten wir wirklich fast überall volle Häuser und haben mit unseren Fans nach 2,5 Jahren ein großes Wiedersehen gefeiert. Das war sehr, sehr schön.
Mehr zu 10 Jahren Santiano, zum Team und zu den Plänen der Band im Hamburger Hafenkonzert am kommenden Sonntag.
Alle Ausgaben des Hamburger Hafenkonzertes gibt es auch im Podcast oder online bei uns unter ndr.de/903. Tschüss für diesmal und Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Das sagt Dietrich Lehmann.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.